Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke. Willkommen. Phänomene zwischen Alltagskultur und Zeitgeist interessieren uns in der Echtzeit. Verbinde dich, so haben wir diese Folge überschrieben. Es geht um Verbindungen und Verbundenheit mit anderen und uns selbst. Hier schon mal eine Zusammenfassung.
Verbunden sein ist das Bestehen eines Kontakts zwischen mehreren Personen, Dingen oder Begriffen.
A, B, C, D, Vitamin.
Man muss sagen, dass es nahezu keine existierende klinische Evidenz zu NAD-intravenösen Gaben gibt.
Warum liegen hier Gebeine 12.000 Kilometer weit entfernt?
Die Idee ist, dass die App Menschen hilft, die auf der Suche nach ihren Vorfahren sind.
Ich befasse mich nur mit Jensörings Aussagen und seiner Medienkampagne. Mit seinem Privatleben habe ich überhaupt nichts zu tun.
Wenn ich eine Krawatte trage, dann fühle ich mich stark und bossy und ich glaube auch ironisch.
Die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Gute Verbindungen beschäftigen uns hier heute und zunächst geht es um eine Verbindung zu uns selbst. Verbindung im ganz wörtlichen Sinne. Infusionen to go interessieren uns, sogenannte Drip Bars, ein Trend aus den USA. Drip, Englisch für Tropf. Es geht also um Orte in Großstädten, in denen keine alkoholischen Cocktails angeboten werden, sondern Infusionen, die ewige Jugend und beste Gesundheit versprechen. Was steckt dahinter, haben wir uns gefragt. Ist das ein Indiz für mehr Selbstfürsorge oder geht es hier um ein Phänomen der Selbstoptimierung, das auch Tücken hat? Meine Kollegin Katharina Kühn hat sich das angeschaut. Hallo Katharina.
Hallo.
Behandlungen, die bis zu 2 Stunden dauern können, die man eigentlich aus Arztpraxen oder Krankenhäusern kennt. Jetzt also an der Straßenecke, was lässt man da so in sich hineintropfen?
Da gibt es sehr unterschiedliche Angebote. Oft werden Vitamine angeboten. Vitamin C ist ganz weit oben, Vitamin B, aber auch Magnesium, Kalium. Mal ist zum Beispiel Taurin drin, Aminosäuren und NAD+. Das ist ein Coenzym, das, ich verkürze das jetzt mal sehr, beim Stoffwechsel eine wichtige Rolle spielt. Wir haben eigentlich einen NAD-Speicher in uns. Der wird nur im Laufe des Lebens leerer. Und nun hofft man, wenn man den Pegel hochhält, dass das wie ein Jungbrunnen wirken könnte. Dr. Sebastian Grönke forscht am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns und hat von Studien mit Mäusen und der Zugabe von NAD+ erzählt.
Zum Beispiel konnte gezeigt werden, dass es besser ist für den Blutzucker. Also es senkt halt den Blutzucker. Ich sag mal, häufig ist es so, dass Mäuse im Alter Diabetes bekommen und das kann halt so ein bisschen unterdrückt werden. Aber es wurde auch zum Beispiel im Kontext von Alzheimer-Erkrankungen oder Modelle von Mäusen, die auch so eine Art Alzheimer-Erkrankung bekommen, gezeigt, dass es da einen positiven Effekt hat. Es hat auch zum Beispiel die Gewichtszunahme, die Mäuse zum Beispiel häufig im Alter zeigen, reduziert. Also auf verschiedenen Ebenen hat es positive Effekte.
Aber das sagt er auch, natürlich sind Mäuse keine kleinen Menschen und deswegen wird man noch forschen müssen, um längerfristige Aussagen treffen zu können.
Trotzdem werben schon viele Drip-Bars mit solchen Infusionen, auch wenn die Wissenschaft da ja noch gar nicht ganz so weit ist. Wo kommt das Ganze her?
Also natürlich beworben wird es auf Social Media, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok werden dort Fotos und Videos gepostet, wie Menschen beseelt Flüssigkeiten in sich reintropfen lassen. Und Zuschauer der Reality-Soap The Kardashians haben schon vor 2 Jahren miterleben dürfen, wie sich Kendall Jenner und Hailey Bieber bei einer Drip-Party Infusionen legen ließen.
I'm gonna NAD for the rest of my life and I'm never gonna age.
Also mit der NAD-Infusion erhofft sich Hailey Bieber niemals zu altern. Ob sie nun aber wie eine Maus auf die Infusion reagiert, werden wir ja erst in ein paar Jahrzehnten wissen.
Ja, niemals zu altern, das ist ja auch so ein alter Menschheitstraum. Gibt es denn auch Versprechen, die etwas darunter liegen? Also Drip-Bars werben ja auch damit, dass ihre Infusionen Heilungsprozesse beschleunigen können, Infekten vorbeugen oder wahlweise auch interessant einen maskulinen Energy Boost liefern?
Ja, die Reichweite an mehr oder weniger Pathos ist ziemlich groß. Mir hat auch besonders gut das Versprechen eines britischen Unternehmens gefallen, das auf seiner Website verspricht, mich von null auf die Spitze zu bringen mit dem beliebtesten Programm für Geschäftsleute, Unternehmen, Führungskräfte und für uns Personen aus der Unterhaltungsbranche. Und das alles in 5 Sitzungen für nur 2.800 britische Pfund. Oh. Auf deutschen Webseiten klingt das schon etwas gemäßigter. Dann heißt das zum Beispiel, Studien deuten darauf hin, dass NAD plus Infusionen die zelluläre Gesundheit verbessern können. Aber es wird eben oft suggeriert, dass die Vitamine, die in den Infusionen sind, mehr Energie geben, das Immunsystem unterstützen und für Haut und Haare gut sind.
Wer darf denn überhaupt solch eine Infusion verabreichen?
Eine Infusion ist rechtlich gesehen eine invasive Maßnahme und daher darf das ein Arzt oder eine Ärztin selber machen oder anordnen, dass das eine Person mit der entsprechenden Ausbildung macht. Heilpraktiker dürfen aber auch Infusionen legen und ich bin auch zu einem Studio in Berlin-Mitte gegangen, das von einer Heilpraktikerin geführt wird. Katrin Gallus legt bei Perfect Skin Infusionen und war bereit, mit mir über ihr Angebot zu sprechen.
Also wir bieten ungefähr seit der Corona-Zeit die Infusionen an, finde ich total spannend, weil da fingen die Menschen an, ja doch sich mehr um die Gesundheit zu kümmern, um zu gucken, okay, was kann ich für mein Immunsystem tun, um mit zukünftigen Viren, Bakterien klarzukommen, ne? Auch alternativ klarzukommen, wie kann ich mich stärken.
Katrin Gallus gibt sich auch selber Infusionen und sagt, dass es ihr danach besser geht. Und die bei ihr angebotenen Infusionen heißen dann zum Beispiel Energy Infusion, Psychstabil Infusion oder Myers Cocktail.
Und kann man da einfach so reinkommen, wenn man gerade so lustig ist und bekommt dann die Kanüle in den Arm gepikst oder muss man sich irgendwie vorbereiten?
Also es gibt ein Vorgespräch, aber zum Beispiel noch keinen Bluttest, bevor man diese Vitamine bekommt. Das soll in Zukunft angeboten werden. Und soweit ich das gesehen habe, gibt es überraschend selten in Drip-Bars Bluttests vorher, dass man schaut, ob überhaupt denn ein Mangel an Vitaminen feststellbar ist. Aber wie gesagt, in einem Vorgespräch werden bestimmte Krankheitsbilder abgefragt.
Rauchst du?
Nein.
Nein. Sehr gut. Mhm. So. Leidest du unter Bluthochdruck oder Diabetes?
Nein.
Als ich das Studio besucht hatte, war Luisa da. Sie hat sich zum ersten Mal eine Infusion legen lassen. Sie hat dann auf einem Liegesessel Platz genommen. Ihr wurde wie bei jeder Infusion mit einer Art Gürtel um den Oberarm das Blut etwas gestaut und dann die Stelle in der Armbeuge wurde desinfiziert und dann in eine Vene gestochen und die Kanüle gelegt.
Okay, das kann ja einerseits sehr unangenehm sein, so eine Erfahrung. Ist das eigentlich was für alle oder gibt es auch Menschen, die das lieber lassen sollten, für die solch eine Infusion vielleicht sogar gefährlich sein könnte?
Ja, also es gibt einerseits bestimmte Krankheitsbilder, zum Beispiel wenn du Leberschäden hast, dann solltest du es nicht machen. Und die meisten Kritiker von den Vitamininfusionen warnen auch, dass wenn man Pech hat, aber es ist eben möglich, dass du an der Einstichstelle eine Infektion bekommst oder auf den Stoff allergisch reagieren könntest.
Hatte denn Luisa solche Mangelerscheinungen oder warum hat sie sich überhaupt an diesen Tropf hängen lassen?
Sie hat das präventiv genommen.
Also mein Freund, der hat letztes Jahr im Dezember damit angefangen, hatte sich belesen darüber, was man so machen kann, weil wir halt wirklich beide letztes Jahr ständig erkältet waren. Und hat er sich darüber belesen, ist dann darauf gestoßen und hat sich entschlossen, das dann hier mal auszuprobieren. Und dann hat er die erste Behandlung gehabt, die hat er auch super gut vertragen. Also hat er überhaupt gar keine Nebenwirkungen oder Sonstiges. Und zwischendrin war ich bestimmt 3-4 Mal krank, habe wieder alles mitgenommen, was ging an Viren. Und er hat sich nicht einmal angesteckt. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, dann muss ich das jetzt auch ausprobieren, weil das nervt einfach nur noch, ständig erkältet zu sein.
Gibt es eigentlich wissenschaftliche Empfehlungen zu solchen Vitamininfusionen? Kann ich nicht auch einfach irgendwie mich versuchen, gesund zu ernähren, Obst und Gemüse essen, wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt da was?
Ja, ich habe mit Dr. Philipp Brunnbauer zu den Infusionen gesprochen, der an der Charité unter anderem zu NAD forscht.
Es kann schon gut sein, dass die einen positiven Effekt haben, vor allem wenn man die Vitamindepots schnell auffüllen müsste. Allgemein ist es aber zum Beispiel jetzt bei Vitamin C, was bei vielen der Firmen sozusagen als Hauptangebot gestellt wird. Es ist wirklich selten, dass man in zum Beispiel in Europa oder Nordamerika Menschen mit einem Vitamin C-Mangel findet.
Und wenn es um die vielversprechenden NAD-Plus-Infusionen geht, dann verweist Philipp Brunnbacher darauf, dass es zwar Studien gibt, aber die meisten Studien mit NAD-Plus wurden nicht mit Infusionen gemacht.
Man muss sagen, dass es nahezu keine existierende klinische Evidenz zu NAD-intravenösen Gaben gibt. Und es gibt deutlich mehr Literatur zur oralen Einnahme von NAD-Vorstufen, was auf jeden Fall dazu beiträgt, dass die NAD-Drips von zumindest der wissenschaftlichen Community noch als sehr skeptisch angesehen werden.
Okay, da herrscht die Skepsis vor. Und wichtige Frage, wie teuer ist der Spaß oder nüchterner ausgedrückt die Prozedur?
Ja, das ist auch breit. Manche Infusionen fangen so bei 70, 80 Euro an und dann kann das schon so ein paar hundert Euro kosten.
Ist also eine kostspielige Angelegenheit und also eine Form der Selbstfürsorge, die man sich leisten können muss. Und du, Katharina, ist das auch was für dich?
Ja, man muss nur sagen, ich bin keine Ärztin. Wir haben das hier auch alles natürlich sehr verkürzt. Aber ich habe, auch wenn ich ja sonst gerne so den Spaß mitmache, mir keine Infusionen legen lassen, weil ich dachte, ich warte lieber oder mache einfach vorher einen Bluttest, ob ich das überhaupt brauche.
Also, die Studienlage ist noch dünn, aber die Placebo-Effekte sind groß, wie wir gehört haben. Vitamininfusionen to go. Es tut weh, ist teuer und man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen. Katharina Kühn, danke für deine Recherche. Und wir machen hier weiter mit einem Accessoire, an dem man sich gut festhalten kann, mal so zwischendurch, um mit sich selbst in Verbindung zu bleiben, der Krawatte. Die Krawatte oder der Schlips, das war lange fester Bestandteil des Büroalltags, vielleicht sogar ein Symbol von Macht, jedenfalls eines von Männlichkeit. Obwohl man ja auch sagen muss, dass Frauen schon vor 100 Jahren begonnen haben, Krawatten zu tragen. Madonna hat das später auch eindrücklich gemacht. Jetzt entdeckt wieder eine neue Zielgruppe den Schlips. Vera Glocke weiß mehr.
Es gibt ein Problem.
It is a disservice to womankind everywhere that a lot of us don't know how to tie a tie. So today we're gonna fix that.
Das ist Chelsea, eine junge Frau und Mode-Influencerin aus New York. Auf ihrem TikTok-Kanal informiert sie ihre Follower über Mode und Trends. Und dazu gehört neuerdings über Unwissen aufzuklären, nämlich wie man einen Krawattenknoten bindet. Als Frau.
Because not only does it look cool with the outfits, but we can let the boys have this one. So here's how to tie a tie for the girls.
Die Krawatte war lange der Kleidungsstandard für Männer. In der Geschäftswelt, der Politik, bei Familienfeiern. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. So hat das Statistische Bundesamt ermittelt, dass der Import von Krawatten im Jahr 2023 auf 4,8 Millionen Stück gesunken ist. 10 Jahre zuvor, 2014, wurden noch 14,4 Millionen Krawatten nach Deutschland eingeführt. Hinge das Schicksal der Krawatte nur am Mann, wäre das Accessoire vom Aussterben bedroht. Ein Blick zu den Fashion Weeks, auf die Straßen von Großstädten und in die sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Krawatte alles andere als weg ist. Lediglich ihr Wirkungsraum hat sich verschoben. Aktuell ist sie vor allem an den Hälsen von Frauen und Flinterpersonen, also von Personen, die sich außerhalb einer Cis-Männlichkeit bewegen, zu sehen. In der Popkultur war die Krawatte für Frauen schon immer eine besondere Attraktion. Stars wie Avril Lavigne und Kelly Osbourne haben Anfang der 2000er mit binären Bekleidungskonventionen gebrochen. Mit lose gebundenen Krawatten unterstrichen sie ihr rebellisches Image. Mittlerweile wird die Krawatte bei Frauen oft auf seriöse und formelle Art gebunden. In der Frühjahrs- und Sommerkollektion für 2024 hat die Marke Boss auf Corporate Chic gesetzt und Models in der klassischen Kombination aus Hemd und Krawatte auf den Laufsteg geschickt. Auch Stars wie Zendaya, Billie Eilish und die Mitglieder der US-amerikanischen Girlband Boy Genius tragen regelmäßig Krawatten. Die Mitglieder der Band, allesamt queer, stylen sie am liebsten zu den klassischen Anzügen des Designers Tom Brown. Der Anzug mitsamt Krawatte ist schon seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges, wiederkehrendes Symbol in der Garderobe von queeren Frauen und Flinterpersonen. Bereits vor 100 Jahren haben sich Personen wie Marlene Dietrich den Männerlook angeeignet und damit als Befreiung von genderkonformer Kleidung gefeiert. Auch für die jungen Personen, die aktuell Krawatte tragen, hat der spielerische Umgang mit männlich konnotierter Kleidung ein befreiendes Potenzial. Wie für die 19-jährige Emilia aus Berlin, die regelmäßig Krawatte trägt.
Wenn ich eine Krawatte trage, dann fühle ich mich stark und bossy und ich glaube auch irgendwo so ein bisschen ironisch, weil eine Krawatte ja eigentlich eben was ist, was man sonst von anzugtragenden Männern kennt und ich das eben eigentlich überhaupt nicht bin. Und dann macht es irgendwie manchmal Spaß, das aus so einer Welt so ein Element rauszunehmen und in quasi meine ganz andere Welt reinzutun und damit irgendwie zu spielen.
Für Emilia hat der Binder feministisches Potenzial. Arbeit ist für diese jungen Frauen, die sich eine Krawatte umbinden, zu einer Ästhetik geworden, die mit Blick auf Inflation und Gender Pay Gap augenzwinkernd performt wird.
Für mich ist Krawatte tragen in gewisser Weise auch Macht tragen und wie so ein kleines bisschen Feminismus mit in den Style mit einzubauen.
Emilia hat gerade Abitur gemacht und bereitet sich auf ihr Studium vor. Die Arbeitswelt kennt sie, wie viele Personen aus der Generation der Gen Z, also der 15- bis 25-Jährigen, bisher nur aus der medialen Vermittlung. Dass Krawatten und formelle Kleidung zurück in der Mode sind, hat auch mit einem einschneidenden globalen Ereignis der letzten Jahre zu tun, der Corona-Pandemie. Während in der Zeit der Lockdowns der Jogginganzug das Mittel der Wahl im Homeoffice war, romantisieren aktuelle Trends wie Office-Core, Corp-Core und Corporate Fetish die Welt der Arbeit und des Büros. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Bei diesen Trends stehen Anzüge, Bleistiftröcke, Nadelstreifen und Krawatten im Vordergrund. Kleidung also, die man im Büro tragen könnte. Und die, trägt man sie außerhalb, Seriosität vermitteln soll. Dass man sein Leben im Griff hat.
Das Büro stirbt aus, die Mode dazu bleibt. Welche Zuschreibung eine Krawatte haben kann, ist vielfältig. Toll, wenn die Auswahl im Kleiderschrank größer wird für alle Menschen. Verbinde dich, das ist das Credo der heutigen Echtzeit. Und jetzt geht's um eine ganz spezielle Verbindung, die mit einem echten Kriminalfall zu tun hat. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es geht um den Fall Jens Söhring. Diplomatensohn, der Anfang der 1990er Jahre in den USA verurteilt wurde zu 2-mal lebenslanger Haft, und zwar wegen der Ermordung der Eltern seiner damaligen Freundin Nancy und Derek Haysom. Und das war in den 1980er Jahren. 2019 nun kam Söhring auf Bewährung nach 33 Jahren Haft frei und wurde nach Deutschland abgeschoben. Danach und schon davor aus dem Gefängnis heraus beteuerte Söhring seine Unschuld, eine Geschichte, die anfangs in Talkshows und Magazinen gern geglaubt und nicht hinterfragt wurde. Mittlerweile sieht das anders aus. Ein Doku-Podcast und eine ARD-Serie haben die Zweifel an der Unschuldsgeschichte des verurteilten Doppelmörders deutlich gemacht. Und das hat wiederum viel mit meinem Gesprächspartner zu tun, mit Andrew Hamill, einem US-amerikanischen Anwalt, Übersetzer und Autor, der seit langem in Düsseldorf lebt. Denn Andrew Hamill beschäftigt sich mit dem Fall Jens Söhring schon seit langem. Warum? Das erzählt er uns jetzt. Hallo, Herr Hamill.
Hallo.
Was interessiert Sie an diesem Fall?
Also die Berichterstattung in erster Linie. Es geht mir in erster Linie um die Berichterstattung über den Fall, was ein bisschen irreführend war. Aber der Fall an sich war auch faszinierend, weil es handelt sich um 2 junge, hochbegabte Kinder aus gutem Hause. Jens Söhring, der war Diplomatensohn, und Elizabeth Haysom, und aus einer völlig verrückte Lebensgeschichte wurde Mord. Also Söhring hat die Eltern von Elizabeth Haysom, Derek und Nancy Haysom, er hat sie getötet auf brutalste Art und Weise aus Liebe zu Elizabeth Haysom, weil die Eltern haben diese Beziehung missbilligt und deshalb hat Jens Söhring, wie es steht im Urteil, sie getötet. Und dann gab es eine Flucht überall auf die Welt und dann einen spektakulären Prozess. Also es hat quasi allem, was man sich wünschen würde.
Wann hat das angefangen, Herr Hamill, Ihre Beschäftigung mit dem Fall Jens Söhring? Können Sie sich daran erinnern?
Oh ja, auf jeden Fall. Das war schon 1985, weil also die Morde sind am 30. März 1985 verübt. Und das war ein spektakulärer Fall vom Anfang an, weil also es ist so ungewöhnlich, dass zwei Eheleute aus gutem Hause in einem Landhaus ermordet wurden und man hatte am Anfang überhaupt keine Idee, was dahinter stecken könnte. Also das war landesweit sehr präsent in den Medien.
2019 war es dann so, zu der Zeit, als Söhring nach Deutschland auf Bewährung entlassen wurde. Da haben Sie erstmals in einem Artikel für die FAZ Zweifel an Söhrings weit verbreiteter Unschuldsgeschichte, die dem Ganzen folgte, geäußert. Wie sind Sie denn dann wieder auf diesen Fall gestoßen?
Es gab eigentlich Kontakte innerhalb von diesen vier Jahrzehnten. Also 1990 kam der Fall Söhring, ein spektakulärer Prozess, das live übertragen wurde. Und ich habe diesen Prozess beobachtet in Echtzeit. Und das war eigentlich ein Grund, warum mein Jurastudium gemacht habe. Dann habe ich eine Karriere als Strafverteidiger für Menschen auf dem Todestrakt in den 1990er Jahren. Und da war Söhring auch präsent, weil sein Fall hatte Präzedenzcharakter. Und wir haben seine den Fall zitiert. Und dann kam ich nach Deutschland 2003 und Studenten haben mich gefragt, können Sie etwas für Jens Söhring tun? Und ich dachte, ah ja, das ist Jens Söhring. Kenne diesen Fall seit 15 Jahren. Aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, bis eigentlich, ich würde mal sagen 2018. Ich war nicht mehr an der Universität tätig. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Übersetzer und Journalist und Autor. Und ich dachte, das könnte interessant sein. Was ist daran an seiner Geschichte?
Sie haben dann angefangen, Informationen über den Fall zusammenzutragen, also aktiv zu werden. Würden Sie sich selbst als Privatdetektiv in diesem Fall bezeichnen?
Ah, nein, also ich mache keine eigenständige, also quasi doch eigentlich. Also ich bin quasi zu einer Art Privatdetektiv geworden, aber das ist nicht mein Beruf. Aber durch meine, also ich habe mich mit dem Fall befasst und ich habe ganz viele Kontakte geknüpft und eigentlich auch ganz viele, also sehr interessante, brisante Dokumente erhalten von verschiedenen Quellen. Also bin ich eigentlich ein Privatdetektiv. Und durch meine Arbeit kam ich zu der Überzeugung, dass Jens Söhring eindeutig schuldig ist und dass seine Unschuldsnarrativ eigentlich verlogen ist.
Jetzt geht es ja in unserer Sendung um Verbindungen. Sie haben eine, wie wir jetzt schon gehört haben, sehr spezielle zu Jens Söhring. Haben Sie ihn denn mal getroffen?
Nein.
Und träumen Sie von ihm?
Ja, das war eine sehr unerwartete Frage. Und ich kann sagen, ja, eigentlich. Weil, also ich habe ihn nicht getroffen, weil, also es gab keinen Anlass dazu. Er hat Millionen Wörter über seinen Fall geschrieben. Also man kann alles lernen, was er zu sagen hat durch seine Schriften. Aber manchmal dachte ich, und Menschen haben mir gesagt, ist das nicht gefährlich? Jens Söhring weiß sehr wohl, wer ich bin und wo ich wohne. Und er hat mich verklagt zweimal und die Leute sagen mir, vielleicht kommt er eines Tages vorbei. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ich glaube, er stellt der Öffentlichkeit also überhaupt keine Gefahr dar. Aber manchmal wachte ich auf und ich dachte, ist da jemand in meiner Wohnung? Und das ist natürlich paranoid und ich hatte Träume, dass er mir irgendwie verfolgen würde. Aber nur ab und zu mal. Aber ja, er wohnt in meinem Kopf. Miete frei.
Wie würden Sie denn Ihre Verbindung zu Jens Söhring beschreiben? Wie ist das, wenn man jemand Fremden so nahe ist und so viel über ihn und sein Leben weiß?
Wir haben sehr, sehr ähnliche Leben geführt. Wir sind beide aus der gehobenen Mittelschicht von Amerika. Er hätte studieren können, aber natürlich kam er ins Gefängnis. Und wir sind beide ziemlich fortgewandt und streitlustig. Also ist quasi mein Double, wie Baudelaire sagt, mon frère, mon semblable, weil wir sehr viele Ähnlichkeiten in Persönlichkeit haben. Und das ist auch ein Grund für meine Faszination mit dem Fall. Aber ich kenne ihn nicht, bin ihm nicht begegnet, aber wir sind trotzdem irgendwie nah. Ich weiß, wie sein Gehirn tickt. Irgendwie, weil ich so viel über ihn gelesen habe. Und ich kann seine Persönlichkeit, ich glaube, ziemlich gut verstehen und wahrscheinlich auch umgekehrt.
Das klingt so ein bisschen auch fast obsessiv. Sehen Sie diese Gefahr vielleicht auch?
Ja, es war einfach so. Am Anfang war ich der erste Journalist, der Zweifel geäußert hat über seine Unschuld. Und jahrelang war ich der Einzige überhaupt auf der Welt, der das tut. Öffentlich, also unter meinem eigenen Namen. Und deshalb bin ich ein bisschen versessen mit diesem Fall, weil ich fühlte mich dafür verantwortlich, das alles aufzuklären, auf meine Art und Weise, weil sonst würde das niemanden tun. Aber ich befasse mich nur mit Jensörings Aussagen und seiner Medienkampagne. Mit seinem Privatleben habe ich überhaupt nichts zu tun. Das lasse ich aus, weil ich habe überhaupt nichts gegen ihn persönlich. Und das hält meine Obsession in Grenzen.
Mhm. Wann meinen Sie denn, Herr Hermel, dass diese Verbindung, die Sie da zu Jens Söring haben, abgeschlossen sein wird?
Ich glaube, das wird lebenslang so bleiben. Er ist jetzt in Deutschland, er ist ein freier Mann, also auf Bewährung, wohlgemerkt. Und jetzt baut er eine Karriere als Lebenscoach auf. Und ich glaube, das tut er vielleicht gut. Also er ist ein Coach, weil er hat so viel Resilienz an den Tag gelegt in Gefängnissen in den Vereinigten Staaten. Mit diesem Teil seiner Aktivitäten bin ich einverstanden. Ich glaube, er hat ganz viel Interessantes zu sagen über diesen Teil. Aber er meldet sich immer weiter in der Öffentlichkeit mit diesen Falschaussagen und diese Beschuldigungen von anderen Menschen. Also die hätten ihn verraten oder Elizabeth Hasem hätte ihre Eltern getötet. Und solange er das noch tut, dann muss ich am Ball bleiben. Aber mittlerweile, glücklicherweise, gibt es ganz viele andere Menschen, die auch die Wahrheit über diesen Fall wissen und die auch mit mir diese Aussagen korrigieren können.
Über Verbindungen zu Menschen, die man persönlich gar nicht kennt und die trotzdem sehr eng werden können. Darüber habe ich mit Andrew Hermel gesprochen. Er hat auch ein Buch über den Fall Jens Söring veröffentlicht. Martyr or Murderer. Jens Söring, The Media and the Truth, so heißt es, wird es demnächst auch in der deutschen Übersetzung geben. Die Verbindung zu Dingen, zu uns selbst und zu anderen Menschen interessiert uns in dieser Echtzeitfolge. Und jetzt geht's um Verbindungen in die Vergangenheit, zu den eigenen Vorfahren. Ich finde es ja immer super spannend, wenn Menschen genau Bescheid wissen darüber. Namen von Ur-Ur-Ur-Urgroßmüttern kennen, Geschichten, die Jahrhunderte her sind. In meiner Familie ist es leider nicht so. Alles ist ziemlich schnell erzählt und ich denke immer wieder darüber nach, mehr über die Herkunft meines Vaters, der ein Waisenkind ist, zu erfahren. Irgendwas bremst mich dann aber immer wieder. Wenn ich richtig wollte, könnte ich aber mehr erfahren. Anders und deutlich schwieriger ist es für Menschen, deren Vorfahren Opfer des deutschen Kolonialismus wurden. Sie sind mitunter seit Jahrzehnten auf der Suche nach den Gebeinen ihrer Vorfahren, die geraubt und für rassistische Forschung eingesetzt wurden. Über 17.000 menschliche Gebeine lagern in deutschen Museen und Hochschulen. Um ihre Rückgabe wird anhaltend debattiert. Doch jetzt soll, ganz praktisch, eine App den Betroffenen die Suche erleichtern. Anne-Sophie Schmidt hat sich erklären lassen, wie, und beginnt ihr Stück mit einem Mann, der schon lange auf der Suche nach den Überresten seines Großvaters ist.
I'm Isaria Anaeli Meli, a grandson of Chief Meli. Me, myself, I've got now 92 years.
Isaria Meli ist 92 Jahre alt und stammt aus Tansania. Sein Großvater, Mangi Meli, kämpfte dort gegen das deutsche Kolonialregime. Im März 1900 ermordeten ihn die Deutschen, trennten seinen Kopf ab und brachten ihn nach Deutschland. Seit 50 Jahren sucht Enkel Isaria den Kopf seines Großvaters.
Da wird dann plötzlich ganz klar, dass es halt nicht um irgendeine Zahl geht, sondern um einzelne Personen, einzelne Schicksale, die da gesucht werden und wo halt Intransparenz der schlechteste Weg ist.
Sagt Merel Fuchs, Co-Leiterin der Koordinierungsstelle für einen Aufarbeitungsprozess von Berlins kolonialer Vergangenheit. Um den Dialog zu erleichtern, hat die Koordinierungsstelle jetzt eine App veröffentlicht. We Want Them Back. Der Name der App formuliert ein klares Ziel.
Die Idee ist, dass die App Menschen hilft, die auf der Suche nach ihren Vorfahren sind, wirklich diesen ersten Anschlusspunkt zu finden, um die Suche fortführen zu können.
Informationen zu dem Thema sind oft schwer zugänglich. Die Strukturen von hiesigen Museen mühsam zu durchdringen, behördliche Anfragen schwer zu stellen, zumal für nichtdeutsche Muttersprachler. Die App dagegen lädt mit reduziertem Design in Schwarz-Weiß sofort zur Suche ein. Unter dem Reiter Searching for Your Ancestors kann man in Kategorien wie Kontinent, Region oder Land recherchieren, erklärt Gestalter Robin Köhnen, der die App mit seinem Studio Visual Intelligence entwickelt hat.
Ich habe jetzt auf Kamerun geklickt, also auf ein Land, und dann fliegt man mit der Kamera sozusagen über die Welt und landet dann in potenziellen Institutionen, wo eben Gebeine aus Kamerun stattfinden. Das war uns wirklich wichtig, mit dem Ursprungsort anzufangen, den zu repräsentieren. Und wir zeigen da auch die Meilenanzeige, um zu sagen, was für eine Absurdität das auch ist. Warum liegen hier Gebeine 12.000 Kilometer weit entfernt?
Das Design der App ist zum Teil per Hand entworfen. Ein Verweis auf die Arbeit des schwarzen Bürgerrechtlers und Soziologen W.E.B. Du Bois. Der visualisierte um 1900 Informationsgrafiken per Hand und verdeutlichte damit das individuelle Schicksal hinter jeder Grafik. Aber auch ganz praktische Infos für NachfahrInnen hält die App bereit. Robin Köhnen.
Wenn man jetzt suchen würde, also nach Kamerun, nach dem Land, und man hat jetzt diese drei Institutionen, die hier aufgezählt werden, dann kann ich die Toolbox nutzen und vielleicht ein Formular herunterladen, was schon mal vorformuliert wurde für eine andere Institution, wo man eine erste Anfrage macht. Wir haben da tatsächlich auch in dieser Toolbox Kontaktdaten von verschiedenen Institutionen, wo man anfragen kann.
Mit der App können sich Menschen aus entlegeneren Regionen unkompliziert auf die Suche nach ihren VorfahrInnen begeben und damit letztlich auch den Druck auf Museen und Universitäten erhöhen, ihre Sammlungen transparenter zu machen. Denn nicht immer würden die NachfahrInnen ernst genommen, gerade von größeren Institutionen, sagt Meryl Fuchs.
Und das ist auch eine koloniale Kontinuität, dass sich Museen, Universitätssammlungen als wichtigere Ansprechpersonen in diesem komplexen Themenfeld sehen als Personen, die vielleicht einfach nur betroffen sind.
Ulrike Lötsch ist Wissenschaftlerin und betreut die anatomische Sammlung der Uni Jena. Sie kennt das Problem.
Das ist alles auf einer sehr akademischen und eher behördlichen Ebene angeordnet. Und ich glaube, das ist für Privatpersonen oder zivile Personen doch eine gewisse Hürde, sich dann da durch alle Institutionen zu fragen. Und so können dann über so eine App zum Beispiel einfach schon mal Informationen geteilt werden, die sonst vielleicht auch gar nicht so leicht zugänglich sind.
Die Datenbank der App soll in den kommenden Jahren stetig wachsen. Erste Nachfragen aus Übersee gibt es auch schon. Meryl Fuchs.
Bei dem Launch waren Anmeldungen aus Fidschi, aus Australien, aus Tansania, aus Namibia, aus Ghana, aus Osterinseln, aus den USA. Man sieht also, dass wir schon eine gewisse Reichweite haben, um Leute mit in diese Projekte mit einzubeziehen, auch gerade weil es wirklich der erste Versuch ist, überhaupt an diesem schwierigen Thema so einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu schaffen.
Für Isaria Meli, den 92-Jährigen aus Tansania, ist die App eine neue Chance, die Gebeine seines Großvaters in deutschen Sammlungen ausfindig zu machen und in die Heimat zu überführen.
Anne-Sophie Schmidt über eine App, die bei der Suche nach Vorfahren helfen will und einen Beitrag leisten möchte, die deutsche koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, ernst zu nehmen, auf ganz praktische Art und Weise. Verbinde dich, so haben wir diese Echtzeit genannt. Es gibt aber noch viele andere Schwerpunkte, die wir nach dem Motto ein Thema, vier Facetten aufgefächert haben. Hören Sie gern mehr von uns, alle Folgen der Echtzeit in der DLF-Audiothek. Lassen Sie uns gern auch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.